Gearbeitet wird aus dem Homeoffice, statt zum Plenum trifft man sich zur Videokonferenz und mit den Großeltern wird geskypt. So oder so ähnlich sieht gerade der Alltag von vielen meiner Freundinnen und Freunden aus. Auch Menschen, die sich vorher in digitaler Zurückhaltung geübt hat, sind auf einmal Feuer und Flamme dafür, im Internet Dinge auszuprobieren, zu entdecken. Dabei ist allerdings so, dass der Schutz der eigenen Daten ein bisschen hinten runterfällt. Und genau über die Frage, wie man ein Mindestmaß an Schutz seiner Daten gewährleisten kann und was eigentlich die soziale Distanz im Real Life mit unserem Verhalten im Internet macht, darüber möchte ich jetzt reden. Und zwar mit Anne Roth. Sie ist Medien- und Netzaktivistin. Sie war Referentin im sogenannten NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Und sie gibt selbst Workshops zum Thema sicherer Umgang im Internet und bei digitaler Kommunikation. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Anne.
Hallo.
Ich habe schon gerade so ein bisschen geschildert, wie sich der Alltag für viele Menschen gerade zusammensetzt. In den letzten Jahren hatten wir ja eigentlich so ein bisschen steigendes Bewusstsein für Datenschutz und derzeit habe ich das Gefühl, wird das eigentlich alles wieder über Bord geworfen. Täuscht mich da mein Eindruck?
Ein bisschen, glaube ich. Also ich habe den Eindruck, dass zwar ja, so ein bisschen was über Bord geworfen wird, einfach weil wir alle in der Situation stecken, dass wir mehr oder weniger von einem Tag aus dem anderen nicht mehr so kommunizieren können, wie wir das gewohnt sind, viele Leute nicht mehr sehen, das heißt sehr viel mehr digital kommunizieren und sehr viele von uns plötzlich gucken müssen, dass sie irgendwie eine Plattform finden, um mit den Kollegen, mit anderen Leuten zu reden, zu Videochatten oder so und natürlich dann nicht unbedingt die Zeit haben, sich genau zu überlegen, wie sie das machen und mit welcher Software und mit welcher Plattform. Und dabei kommt es dann halt manchmal auch einfach darauf an, überhaupt erstmal miteinander zu reden und dann im zweiten Schritt darüber nachzudenken, wie das mit dem Datenschutz ist. Das stimmt schon. Und trotzdem sehe ich aber auch viele Diskussionen genau darüber. Die verlaufen jetzt nicht alle immer hundertprozentig pro ganz Datenschutz oder sagen wir mal Privatsphäre bewusste Entscheidungen. Auf der anderen Seite finden die Diskussionen statt und da könnte man jetzt sagen, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht ganz leer.
Die Älteren sind ja noch mit 56K-Modems groß geworden und wissen, dass Daten sozusagen ein rares Gut sein können. Menschen, die jetzt mit Netflix und Musikstreaming-Diensten groß werden, denen ist vielleicht manchmal gar nicht mehr bewusst, was es für eine Infrastruktur eigentlich braucht, damit das alles so funktioniert. Kommt denn unsere Infrastruktur durch so eine plötzliche Umstellung des Verhaltens auch an seine Grenzen?
Ich finde, sie macht sich gar nicht so schlecht, unsere Infrastruktur. Es ist doch erstaunlich viel, was funktioniert. Und sowohl was sozusagen die Menge an Daten angeht, die da durch müssen oder sagen wir mal die Software, die dann halt laufen muss und auch für viele laufen muss, das wäre vielleicht vor 5 oder 10 Jahren nicht so problemlos gewesen. Insofern würde ich sagen, es ist gar nicht so schlecht. Und aber ja, natürlich merkt man auch, also ich kenne total viele Beschreibungen von Leuten, die gesagt haben, wir haben probiert, und als Gruppe oder mit den Kollegen über diese oder jene Software und das ging überhaupt nicht. Und dann mussten wir eine andere ausprobieren. Woran das jetzt genau liegt, ist schwer zu sagen. Sicherlich auch, weil die Netze total viel beansprucht werden. Zum Beispiel habe ich persönlich die Beobachtung gemacht, dass es vormittags mit den Kollegen gut funktioniert und nachmittags auch mal nicht so gut. Und habe mir gedacht, es könnte daran liegen, dass ganz Nordamerika halt so um die Zeit anfängt zu arbeiten und aufzuwachen, wenn bei uns nachmittags 3 oder 4 ist. Und weil dann insgesamt das ganze große Internet einfach viel stärker beansprucht wird. Es gibt aber auch Leute, die mir das Gegenteil erzählt haben, gesagt haben, schwierig ist es vormittags, wenn hier alle Leute anfangen zu arbeiten und einfacher ist es dann abends 6, wenn viele nicht mehr so viel Homeoffice machen. Ich denke, da wird es irgendwann auch nochmal Untersuchungen und Berichte geben, was da jetzt wirklich der Fall war. Fände ich auf jeden Fall interessant zu sehen und ganz, also auf jeden Fall ist ganz sicher, dass es nicht immer alles total rund läuft, aber das ist ja auch, also wäre natürlich super, wenn es so wäre, aber ist auch unrealistisch in einer Situation, wo in Deutschland immer noch der Breitbandausbau nicht so ist, wie er sein soll und der Mobilfunk auch bei weitem nicht so ist, wie er sein soll. Deswegen, ja, auch hier, das Glas ist halb voll oder halb leer, je nachdem, von wo man guckt. Könnte besser sein, auf jeden Fall.
Jetzt habe ich gehört, dass in Dänemark das Verteidigungsministerium alle Leute angeschrieben hat und hat gesagt, passt auf, wenn ihr umstellt auf Homeoffice, zum Beispiel bei Firmen oder auch kleineren Vereinen, das könnte jetzt auch die Stunde für Cyberkriminelle sein. Also Leute, die da versuchen, sich dazwischen zu schalten, Daten abzufangen, Zugänge und Passwörter zu bekommen. Ist das ein Thema, wo Leute achtsamer drauf sein sollten oder wie schätzt du da die reale Gefahr ein?
Das ist auf jeden Fall ein reales Problem, würde ich sagen. Also sowohl was Hacking-Attacken auf Unternehmen und Netze angeht, das hat's, also ich habe, also auch die WHO hat ja offenbar berichtet, dass auch die schon attackiert wurden. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt noch innerhalb der Corona-Krise war oder vorher, aber das habe ich heute oder gestern gelesen. Und ja klar, sowas kommt vor, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich hoffe ganz doll, dass ganz viele irgendwann mal in ihren Unternehmen sich mit dieser Frage auch schon beschäftigt haben und vielleicht doch gut darauf achten, keine sensiblen Daten, keine Geschäftsgeheimnisse, keine personenbezogenen Daten einfach in irgendwelche Clouds zu legen, die sie nicht genau kennen oder dass auch viele sich darüber Gedanken machen, dass solche Informationen mit guten Passwörtern gesichert werden müssen.
Du beschäftigst dich ja sonst eher mit gesellschaftspolitischen Themen, etwa mit Hass im Netz, gerade gegen Frauen oder auch mit der Frage, wie die staatliche Überwachung funktioniert. Jetzt hast du auf deinem Blog analyst.noblogs.org mal ganz praktische Tipps zusammengestellt, wie Leute, die jetzt sagen, okay, wir sind vielleicht auch eine kleinere politische Gruppe oder so, wir können uns jetzt nicht mehr treffen, wir würden uns jetzt gern per Video austauschen und Dinge zu besprechen, wie man sozusagen jetzt weiterkommt und was man da so machen kann. Deswegen meine Frage, was sind denn Plattformen, die du empfehlen kannst?
Eine Plattform, die finde ich häufig für viele Zwecke gut funktioniert, ist Jitsi. Also Jitsi, jitsi.org wird das geschrieben. Einfach, weil die ganz komfortabel zu benutzen ist. Das kann man einfach im Browser benutzen, da muss man gar nichts installieren. Und kann trotzdem Video chatten und es hat so Funktionen wie Leute, die drinne sind, können die Hand heben und sagen, hier, ich würde gern was sagen und so. Und das funktioniert einfach, ohne dass ich mir irgendwo einen Account anlegen muss. Das finde ich sehr hilfreich. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt aber auch Erfahrungen, dass wenn sehr große Gruppen das benutzen wollen, dass es dann mal schwierig ist. Das muss man einfach testen.
Wenn ich jetzt zusammen in einem Raum bin, kann ich ja viel besser aufeinander reagieren und vielleicht auch ein bisschen achtsamer sein, wenn ich jetzt zum Beispiel miteinander eher in der Telefonkonferenz bin und mich noch nicht mal richtig sehe. Was für Regeln und Etiketten gibt es denn, um dann trotzdem miteinander in Austausch zu treten?
Ich glaube, es gibt so ein paar Tricks, die jetzt nicht wirklich Tricks sind, aber einfach so ein paar Gewohnheiten, die man sich angewöhnen sollte, um eben darauf zu achten, dass wirklich alles besprochen wird, was besprochen werden sollte, dass alle zu Wort kommen, weil man sich ja eben nicht sieht. Also bei einem Videochat schon eher, aber bei einer Telefonkonferenz dann schon nicht mehr. Und gerade Leute, die eben nicht so gutes nicht so eine gute Breitbandverbindung haben und deswegen vielleicht die Videofunktionen abstellen müssen, da ist es auch wichtig, auf sowas zu achten. Da gibt es halt eben ein paar Tricks. Das heißt, man könnte sich auf jeden Fall am Anfang schon mal darauf einigen, worüber wollen wir eigentlich reden? Was ist die Tagesordnung? Welche Themen wollen wir auf jeden Fall besprechen, damit am Ende nichts hinten runterfällt? Eine andere Sache, die wichtig ist, ist, dass eine Person sozusagen moderiert oder die Redeleitung übernimmt und darauf guckt, dass alle Themen nicht nur angerissen, sondern auch zu Ende besprochen werden, dass alle drankommen, die was sagen wollen, vielleicht auch mal guckt oder nachfragt, ob irgendjemand noch was sagen will, der oder die nichts gesagt hat, weil die Leute, die halt nicht so viel reden oder nicht so laut sind, dann vielleicht zu zurückhaltend sind. Was auch hilfreich ist, ist, wenn man ein gemeinsames Dokument hat, das alle parallel zum Beispiel im Browser oder so sehen können. Da kann man ein Etherpad benutzen, aber auch Google Docs, wenn es sein muss, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ich Google gegenüber skeptisch bin, aber das wäre auch eine Option, wo halt reingeschrieben werden kann, sowas wie eine Redeliste. Also wer will noch was sagen, da können sich die Leute einfach selber eintragen und der Moderator oder die Moderatorin guckt einfach, wer ist jetzt dran. Und da können auch Ergebnisse aufgeschrieben werden.
Eine letzte Frage, wenn ich jetzt vielleicht doch was nutze, was ich unter normalen Bedingungen nicht nutzen würde, weil ich mir datenschutzrechtlich jetzt nicht ganz so sicher bin. Hast du noch irgendwelche Tipps, wie ich mich dann verhalten soll oder was ich vielleicht dann eher auch nicht machen sollte?
Das ist jetzt eine sehr pauschale Frage. So pauschal kann ich das gar nicht beantworten. Ich glaube, das hängt dann doch immer sehr davon ab, was jetzt eigentlich gerade das Bedürfnis ist und worum es wirklich geht. Ich bin, und da streite ich mich auch gerne mal mit Leuten, ich bin jetzt nicht wahnsinnig dogmatisch, was das angeht. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir überhaupt schaffen, miteinander zu kommunizieren in dieser Situation. Wenn man da dann mal eine Plattform benutzt, die man normalerweise halt nicht so gut finde, da kann man dann auch mal in den sauren Apfel beißen und kann sagen, das machen wir jetzt einmal und dann denken wir nochmal drüber nach, ob man vielleicht in Zukunft was anderes benutzt. Aber vielleicht muss man auch dabei bleiben, weil es Leute gibt, die insgesamt gar nicht viel und nicht gerne digital kommunizieren oder einfach nicht die passenden Geräte haben. Und dann finde ich es wichtiger, dass die dabei sein können, als dass man sagt, nee, wir verfolgen jetzt hier die reine Lehre und wer nicht mitmachen kann, hat halt Pech gehabt. Das fände ich keine gute Lösung. Aber es gibt Leute, die sehen das anders und sagen, auf gar keinen Fall darf man mit Google oder auf gar keinen Fall darf man mit Microsoft oder so. Und es gibt auch gute Gründe, das nicht zu machen. Also sowohl für Unternehmen und Geschäftsgeheimnisse, die bei Google einfach nicht gut aufgehoben sind, einfach für den persönlichen Datenschutz, weil eben die Kommunikation, das betrifft zum Beispiel auch die beliebte Plattform Zoom, die jetzt gerade viel im Gespräch ist, da wird halt viel von dem ausgewertet von den Unternehmen, wie das benutzt wird. Und deswegen gibt es gute Gründe, das nicht zu machen. Aber wie gesagt, denn die Alternative ist dann gar nicht mehr, miteinander zu reden, finde ich, muss man abwägen.
An vielen Stellen ist also das Glas halb voll und halb leer und man muss so ein bisschen gucken, was man möchte, ob man noch was trinken will oder ob man eher das Gefühl hat, ich passe jetzt mal auf, dass das Glas nicht zu leer wird. Das sagt Anne Roth, sie ist Medienaktivistin und betreibt den Blog analyst.noblogs.org und da kann man auch noch mal ein bisschen was nachlesen zum Thema, wie gestalte ich eigentlich eine Videokonferenz, welche Plattformen sind da sinnvoll und vielleicht auch weniger sinnvoll und wie kann ich mich daran verhalten. Vielen Dank für das Interview.
Na klar, gerne.